Mit den Waffeln einer Frau. Der Barbara Schöneberger Podcast.
Heute mit Moose-Tee. Moose-Tee ist toll. Der ist auch so eine graue Eminenz, wo man irgendwie so denkt, oh Mensch, der hat's geschafft. Der ist als international akzeptiert. Oder?
Ja,
der ist
absolut.
Ein richtiger Weltstar.
Ja, ja. Und der hat, das hat man so in deinem Gespräch, in eurem Gespräch gelernt, der hat ja im Musikbusiness eigentlich alle Pferde, die kotzen können, kotzen gesehen. Das kann man, glaube ich, einfach mal so sagen. Ja. Also der hat einfach schon alles Mögliche erlebt.
Und Grace Jones.
Er erzählt diese fantastische Geschichte, als Grace Jones die Drogen im Raum steht, dass sie bei ihrem ersten Treffen mit ihm Teile ihres Körpers zeigt, mit denen er nicht gerechnet hat.
Ja.
Dann erzählt er auch eine Geschichte von Tom Jones. Und ich finde, der erzählt bei dir sehr, sehr offen. Ich habe mich gefragt, so, wie ehrlich darf der denn das Mediengeschäft reden, bevor es gefährlich wird?
Ich glaube, Tom Jones und Grace Jones gehören beide nicht zu regelmäßigen Barbaradio-Hörern. Und deswegen hat er sich hier vermeintlich sicher gefühlt, weil er unsere Hörerschaft natürlich unterschätzt. Ja? Der denkt natürlich hier, das dringt nicht nach außen. Tut's aber eben doch. Aber das stimmt tatsächlich. Ich glaube, man muss immer einen guten, das ist so ein bisschen so wie bei Friseuren oder Visagisten, die mit Prominenten arbeiten. Man darf so ein bisschen durchblitzen lassen. Ja, sie ist schwierig.
Mhm.
Aber man darf halt keine wirklichen Geschichten so erzählen. Ja? Und ich glaube, Grace Jones hat ihn gebeten, dass er erzählt.
Hast du denn mal so einen Moment gehabt, wo jemand auf dich zukam und gesagt hat, also Barbara, ich habe gehört, dass du letztens in dem Interview das über mich gesagt hast. Also,
ja, letztens mit Boris Becker leider. Und zwar auf der Bühne. Ich habe einen Spruch gemacht über ihn bei einer Veranstaltung, Ein Herz für Kinder, wo ich einen kleinen Witz darüber gemacht habe, dass er mehrere Kinder finanziell unterstützen muss oder tut. Und das war ehrlich gesagt überhaupt nicht schlimm. Und da habe ich schon viel Schlimmeres gesagt, auch über ihn übrigens.
Ja.
Und, aber halt, weil er auch eigentlich ein sehr erfolgreicher Mann ist oder war. Und ich finde immer, man kann Witze jederzeit machen über alle, die erfolgreich sind. Und das hat er mir sehr nachgetragen. Ist er nach der Show auf der Bühne begegnet und ich wollte ihm so die Hand geben, so wie allen, über die ich Scherze gemacht habe, weil es normal ist. Ich meine, das ist mein Job. Und da hat er mich unglaublich böse fahren lassen, ehrlich gesagt. Und ich würde jetzt mal sagen, der kommt nicht zu Barbaradio ins Interview, ist meine vorsichtige Voraussage. Aber wir können es ja mal versuchen. Ich würde dann hier an dieser Stelle bekannt geben, wie seine Reaktion ausgesehen hat.
Dann tun wir das Beste, um ihn mal herzukriegen. Gucken, ob es klappt.
Sehr gerne. So, jetzt hören wir mal rein bei Moose-Tee und meinem Gespräch mit ihm über die Welt des Showbusiness International und seine Schuhe. Oh, er hatte sehr, sehr schöne Schuhe an. Viel Spaß. Dann darf ich hier begrüßen bei den Waffeln einer Frau, heute bei mir im Studio zu Gast, Moose-Tee.
Danke, Barbara, und danke für deine Waffeln.
Danke für deine Waffeln. Ein Satz, von dem ich nicht gedacht hätte, dass er mir mal so viel Spaß machen würde. Wobei, du siehst, wenn ich dich jetzt, es ist heute fast ein bisschen schade, dass wir Radio machen und man dich nicht so richtig sehen kann, weil so wie du aussiehst, ehrlich gesagt, so eine ordinäre, butterige Waffel passt heute gar nicht zu deinem Outfit.
Ach, das ist ganz lieb, aber ich finde ja so, wenn man sich nett anzieht, ist das ein Respekt dem anderen gegenüber und sich selber ja auch. Das ist ja so ein bisschen Zelebration des Lebens irgendwie.
Ja.
Und ich habe gesagt, ich treffe die Barbara und der gehört sich irgendwie, da gehört sie aber schön angezogen.
Dir gönne ich jetzt mal ein schönes Jackett.
Ja, genau.
Aber ehrlicherweise finde ich, ich habe dich noch nie irgendwo nachlässig gekleidet gesehen. Also ich würde jetzt mal sagen, so die ganz schlimmen Sachen hast du gar nicht im Schrank, oder?
Nee, aber es gibt tatsächlich ganz alte, also diese, glaube ich, 90er Jahre waren mies tatsächlich.
War eine schwierige Zeit,
klamottenmäßig. Kannst du das unterschreiben irgendwie als Frau?
Ja, aber da waren wir ja noch anderweitig sehr gut in Schuss. Insofern war es dann auch, dann kann man auch günstigere Qualität tragen. Meine Mutter sagt immer, ab einem bestimmten Alter kann man einfach nicht mehr bei H&M einkaufen. Und sie hat, ich fürchte, recht.
Ja, das stimmt.
Und in dem Alter sind wir.
Aber es macht mich tatsächlich fertig und du hast vollkommen recht. Man trägt Sachen heute bewusst. Das ist ganz schön. Also wie gesagt, ich mag es gerne, wenn ein Mann einen Anzug anhat. Das ist jetzt nicht so versicherungsvertretermäßig, sondern es ist ein Statement. Und wie gesagt, eine Respektsbekundung jetzt zum Beispiel auch dir gegenüber. Aber was mich erschreckt ist tatsächlich, weil in der Musik ist es ja so, 20 Jahre sind um und auf einmal ist der Trend von vor 20 Jahren ist jetzt wieder in, so 90er und so whatever.
Mhm.
Und Mode aber leider auch. Also ich habe jetzt gesehen, Buffalo-Schuhe
sind
wieder komplett am Start. Kann doch nicht sein.
Total. Also diese ganzen jungen Mädels tragen alle diese mindestens 5 bis sogar 7 Zentimeter hohen Plateauschuhe. Ich hatte Buffalo-Plateauschuhe in rosa. Hm. Ja, es war wirklich eine schwierige
Zeit. Das war
nett,
dieses Interview. Wir sehen uns ganz bald. Danke, Barbara.
Aber was wir auch nicht sehen können, sind deine Schuhe heute. Die sind fast wie aus einem Kelim sozusagen. Also das ist so Stoff und so. Oh Gott, cool, wie schön. Also da würde ich mich mal eine Weile mit beschäftigen.
Ja, vielleicht packe ich mir sowas auch als Tapete mal an die Wand.
Man muss ja jetzt mal eins sagen. Bei Männern ist ja viel erlaubt. Und ich bin wirklich, ich sehe nach. Ich bin sehr nachsichtig bei vielen Sachen. Ja, und denke mir so, komm, können wir noch gelten lassen. Aber bei Schuhen versteht man irgendwann keinen Spaß mehr.
Das stimmt. Aber auch, finde ich, bei Frauen ja auch. Also ich finde, das ist tatsächlich das wichtigste Kleidungsstück.
Ja.
Bei Männlein und Weiblein.
Ja, ja. Guckst du Frauen auf die Schuhe?
Ja.
Und die,
ja? Ich bin ein Fan von Frauenschuhen. Das ist jetzt nicht so ein Tick oder sowas, aber es gibt ja so schöne, also sind ja Kunstwerke teilweise. Wenn du so von Alaya und so, ne?
Ja.
Wie der Schuhe macht. Also Traum.
Ja.
Wie so ein Van Gogh am Fuß.
Ach toll, dass du da dafür so einen Sinn hast.
Ja.
Hattest du das immer schon?
Tatsächlich hat mein Vater irgendwann, als ich als 3-4-Jähriger kam, habe ich dann immer mit so Schuhen gespielt, wie man so mit dem Auto spielt auf dem Boden. So,
Und hat er gesagt, der kleine Mutz.
Ja, genau. Hat er gesagt, na toll, mein Sohn wird Schuster.
Ist das lustig.
Original. Und irgendwie mag ich Schuhe tatsächlich. Ja, ich habe auch, glaube ich, relativ viele für einen Mann. Ich bin jetzt nicht so ein Spinner, aber ich mag Schuhe.
Ja, aber abgesehen von Schuhen erscheint mir das so, dass du ein starkes ästhetisches Empfinden hast. Hast du das von zu Hause mitbekommen oder hast du das dir irgendwann angeeignet, weil du es dir irgendwann leisten konntest?
Nein, ich glaube, es ist eine gute Mischung, aber ich glaube ja schon, dass man eine Menge von zu Hause mitkriegt. Das ist ja einfach so. Also ich merke es ja auch, wie mein Sohn auf einmal auf Sachen reagiert, irgendwie, wo ich gesagt habe, oh wow, sowas nimmt er überhaupt wahr, dass ich jetzt irgendwie sowas mal sage oder trage oder wie auch immer. Und ich glaube, es ist schon natürlich schon, dass man irgendwann auch aus diesem Alter raus ist, zu sagen, alles, was schön ist, das muss man ja nicht besitzen. Sondern darf das auch gerne mal einfach nur so einatmen und wertschätzen, wie ein schönes Bild, wie ein schönes Auto, wunderschöne Frauen, wo du dann auch sagst, ne, also man, das ist ja jetzt auch nichts Schlimmes, wenn man eine Frau bewundert.
Kann man nur mal einatmen.
Darf man mal einatmen.
Darf man doch mal tief so einatmen.
Genau, im Vorbeigehen
ist quasi. Ja wohl mal erlaubt, sag mal. Ja. wenn du an deine Kindheit denkst, wie muss man sich das vorstellen? Warst du da schon so inspiriert?
Ich war inspiriert, aber ich hab's nicht genossen tatsächlich, weil für mich war immer Kindheit, es war eine schöne Kindheit, auch eine sehr, sehr schöne Schulzeit, aber mein Vater war im Prinzip schon so ein bisschen ein sehr, sehr weltoffener Mensch, aber schon, der hat gesagt, du, ohne Leistung wirst du nichts in diesem Leben. Also du musst schon was tun dafür. Also insofern auch autoritär. Und um kurz den Schwenk so zur Musik zu machen, es war die Musik, habe ich nie ernst genommen, weil es ja, das darf man ja nicht ernst nehmen. Das ist ja kein Beruf oder irgendwas.
Ja.
So, ne? Und insofern habe ich das immer so, ich mochte das, aber ich habe gesagt, nee und so. Und es war eine sehr, sehr herzliche Kindheit. Familie, alles toll. Das ist natürlich irgendwie dieses Türkische, was ja auch in mir schlummert. Das ist wirklich toll. Drei Geschwister noch, die mich früher verkloppt haben und jetzt verstehen wir uns gut. Als ältesten Bruder, lustigerweise. Meine Schwester, die jünger, ist ja auf mir
gesessen. Die hat dich richtig verkloppt.
Die hat auf mir gesessen, hat meine Haare genommen, den Kopf auf den Boden und immer, du Lümmel.
Oder das ist ja fast schon eine sexuelle Prägung.
Aber sowas von Himmel und
das will man dann immer wieder.
Ja. Alles, was du willst, genau.
Okay. Ja. Und wie viel Rolle spielte die türkische Lebensart tatsächlich? Ich musste so lachen. Ich habe letztens auf dem Kindergeburtstag beim türkischen Freunden meiner Kinder irgendwie bin ich reingekommen und dann habe ich gleich mir gedacht, wie nett ist das, weil du sofort diese Gastfreundschaft. Mhm. Es roch im ganzen Haus nach irgendwelchen wunderbaren Dingen, die zubereitet wurden. Es gab Tee, alle saßen im Wohnzimmer. Geil. Es war ein Riesenchaos. Ja. Irgendwie, es war super. Und manchmal, wenn du dann bei deutschen Eltern dann dein Kind vom Kindergeburtstag abholst, das wird dir Punkt 18:01 aus der Tür rausgeschoben mit dem Geburtstagstütchen in der Hand, dass du nun bloß nicht noch auf die Idee kommst, da noch ins Wohnzimmer reinzukommen. Mhm. Am Ende, das fand ich irgendwie toll. Also dieses alle miteinander und so gastfreundlich irgendwie.
Das stimmt, aber ich breche trotzdem eine Lanze natürlich auch für uns Deutsche, sage ich mal, weil das hast du natürlich auch bei deutschen Familien, dass du dann auch so dieses, hey, komm, ne, ich weiß, was du meinst. Aber das ist schon wichtig, aber ich habe das auch später erst erkannt alles. Also irgendwas, das weißt du ja nicht, wenn du das alles hast und auch eigentlich, dass alles schön ist. Aber irgendwann später merkst du, wie schön das war. Und auch so diese zwei Herzen in der Brust, die du hast. Das habe ich ja nie so, das habe ich einfach immer so gelebt und so. Und irgendwann weißt du, ey, du bist eigentlich besonders, weil du das deutsche und das türkische Herz
trägst. Ja, wie toll.
Das ist mega.
Ich finde,
ich bin zwei Öltanks.
Ja, 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 wirklich. Ja. Nein, und ich finde tatsächlich, dass man noch so eine andere Kultur in sich hat. Also ich bin ja durch und durch deutsch. Also ich finde es so langweilig. Ich wäre so gern irgendwas.
Und ich mag dich trotzdem.
Ja, ich weiß. Aber was meinst du, was aus mir geworden wäre, wenn ich halb Italienerin wäre?
Keine Ahnung.
Ja, oder vielleicht so Israel, halb, also ich weiß es auch nicht, irgendwie so der Vater aus Tel Aviv oder die Mutter aus Bulgarien, irgendwie so.
Ja,
was
super
hätte aus mir werden können?
Mama mia.
Ich könnte so viel mehr erzählen, weißt du? Ich könnte so viel mehr erzählen. Ich mache hier Wahnsinns Werbung immer mit meinem eigenen Radiosender, dabei warst du viel früher mit deinem Radiosender. Deshalb mit Peppermint FM eigentlich dein schon viel vor uns eigenes Radio gemacht.
Ja, das war, aber das darf ich mir leider nicht alleine auf die Kappe schreiben, sondern es gibt einen Privatsender in Hannover und der hat natürlich irgendwann auch die Zeichen der Zeit erkannt und hat gesagt, du, terrestrisch und so und diese Frequenzen, die man hat, ist alles schön, aber das geht natürlich alles digital. Und habt ihr nicht mal Bock mit eurem Peppermint-Gedöns? Mach mal Peppermint FM, das ist so ein Joint Venture.
Was ist denn euer Peppermint-Gedöns?
Peppermint-Gedöns ist im Prinzip unsere Firma, Peppermint Jam Records. Unter diesem Dach gibt es ein Studio, es gibt zwei Plattenfirmen, es gibt ein Restaurant, pipapo, und das seit sehr langer Zeit in Hannover, deswegen sind wir da natürlich auch so ein bisschen bekannt. Und die wissen, dass wir viel mit toller Musik arbeiten und gesagt haben, ey, wollt ihr das nicht ein bisschen zelebrieren, auch auf dem Radiosender? Die Leute interessieren sich dafür, haben das angefangen, aber ich muss natürlich zugeben, das war auch zu einer Zeit, wo du, also das, ich glaube, die Musikauswahl mittlerweile wird von einem Computer gemacht.
Ja, naja.
Ne? Genau.
Ja. Wenn also der Computer gut eingestellt ist, ist ja alles in Ordnung.
Wenn der Computer funky ist, dann geht das schon. Ne?
Bei uns wird hier hauptsächlich vom Computer moderiert.
Echt, ne? Ja, du bist ein Hologramm, ich kann auch durch dich durchgreifen.
Du kannst durch mich durchgreifen, ganz richtig, weil ich muss ja an mehreren Stellen gleichzeitig sein.
Wüsste?
Na gut, aber ich meine, überhaupt was Eigenes zu machen, also wenn du sagst, da gehört ein Restaurant dazu und überhaupt was, also das ist ja ein Imperium.
Große Worte, aber das ist so ein bisschen Learning by Burning.
Ja.
Du machst Sachen, dann verdienst du auf einmal ein bisschen Geld, so mit Horny und Sexbomb.
Ja.
Und dann werden die Sachen auf einmal größer, das Studio wird größer und dann sagst du, ach Mensch, und könnte man nicht noch in diesem Zweig. Aber alles hat irgendwie was mit Musik zu tun. Sogar das Restaurant, das heißt Funky Kitchen.
Ja.
Insofern alles okay. Also wenn ich jetzt anfange, irgendwann zu sagen, so, jetzt mache ich irgendwie, keine Ahnung, Schuh.
Oh, das wäre doch was.
Wusste ich, dass du es sagst.
Mach doch mal Schuhe.
Das wäre geil, ne?
Also dann müssten das aber auch Musikschuhe sein. Also Schuhe, die man irgendwie... Wie kann man denn Schuhe mit Musik zusammenbringen? Ich fürchte, da musst du dich von deinem...
Kennst du diese Sneaker, wenn man draufdrückt, dann blinken die so?
Mhm.
Dann, wenn man draufdrückt, dann spielen die Musik. Witzig, ne?
Oh, Blinkeschuhe. Blinkeschuhe mit Musik. Das wäre toll. Aber ob wir da unsere eigenen Kunden sind, sage ich mal.
Ladenhüter vorprogrammiert, ganz klar.
Hast du schon mal was gemacht, was total unerfolgreich war?
Natürlich hin und wieder auch mal Musik, die unerfolgreich ist. Das ist Gott sei Dank... Weiß man das nicht?
Ja, das ist das Tolle bei unerfolgreichen Sachen. Das kriegt keiner mit, wenn die blöde Presse nicht drüber schreiben würde.
Und trotzdem gibt es natürlich Sachen, auf die man stolz ist und die trotzdem unerfolgreich sind. Ne? Das ist natürlich auch okay, finde ich.
Das finde ich aber nicht so schlimm.
Ja.
Ich finde, wenn man selber irgendwie eigentlich weiß, man hat eine gute Arbeit geleistet, dann finde ich ehrlich gesagt, dann ist es mir auch wurscht, was die Presse sagt.
Ja, und es ist ja auch so, leider ist das ja mit dieser Gesellschaft so, dass wenn man mal eine Minute ruhig ist, dann denken die Leute, man ist weg vom Fenster. Das ist zum Beispiel auch so ein Sting. Wenn er eine Platte gemacht hat, dann eventuell auch mal Zeit braucht, eine neue Platte zu schreiben, sich inspirieren zu lassen. Also dann auch 2-3 Jahre mal daran arbeitet.
Ja.
Und das ist manchmal so, das ist diese Schnelllebigkeit, die so ein bisschen grenzwertig mittlerweile ist, finde ich.
Ja, da wird unheimlich viel Druck von außen gemacht. Ja. Aber ich meine, ich glaube, man selber kann dem Druck auch nicht so ganz entgehen. Weil ich könnte mir vorstellen, dass man ja auch selber dann seine Sachen, die man dann, also dass man selber auch ungeduldig ist mit sich, oder? Also sich 2-3 Jahre zu geben, um zu sagen, ich bin jetzt mal wieder kreativ, so auf Knopfdruck, ist mit Sicherheit schwer.
Ja, da hast du recht. Das kennst du ja sicherlich auch von deiner Musik, obwohl du ja da auch sehr, machst da vieles gleichzeitig. Aber ich glaube, das Interessante und vielleicht sogar auch ein Vorteil heutzutage ist, dass wenn du etwas präsentierst, also angenommen, du hast so ein Instagram-Ding, ja, machst du deine Musik und dann, wenn du dran schreibst, dann kannst du ja trotzdem ein Team haben, was dann in der Zeit, wo du nicht aktiv warst, was postet im Prinzip.
Ja.
Das ging ja,
ja
früher nicht. Da war es dann einfach irgendwie still erstmal kurz. Also irgendwie schon coole Zeiten, finde ich.
Ja, finde ich auch.
Schon ganz cool.
Hast du manchmal das Angst, dass dir nichts einfällt? Oder also, dass du, ich denke mir oft bei Musik, irgendwie ist ja, muss doch irgendwann mal jede Kombination an Noten schon mal existiert haben oder so. Also ich kann mir vorstellen, das ist ja eine begrenzte Anzahl von Tönen und so. Ich denke mir dann immer, bestimmt irgendwann ist mal alles auskomponiert, dann hat man alles schon mal irgendwie gehört.
Ja, diese 12, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber es gibt tatsächlich nur 12, das ist wie diese, ne, Fußball ist 90 Minuten ja. Und der Ball und so. Also hat irgendwann einer gesagt, es gibt diese weißen und schwarzen Tasten und diese 12 Töne. Mhm. Aber auch da ist es, glaube ich, die Kombination der Dinge. Ne? Also das kannst du, glaube ich, sehr, sehr gut mit einem Film vergleichen, wo ein Regisseur sagt, das ist das Buch, also in unserem Falle der Song, das sind meine Schauspieler, in unserem Falle die Sänger.
Ja, klar.
Ne? Und dann Produktion, dann halt die Regie.
Dann gibt es doch unendlich viele.
Also dann bist du wieder, genau. Dann wird die Wahrscheinlichkeit schon wieder größer.
Was ist für dich gute Musik?
Oh. Natürlich das, was ich selber... das ist, was ich selber mag. Insofern ist es wirklich subjektiv. Ne? Mhm. Also das darf auch jeder für sich selber entscheiden. Aber ich stehe tierisch auf Handwerk.
Ja.
Also wenn einer was richtig gut kann, zum Beispiel eine tolle Sängerin, das mag ich gerne. Und auf die gute Idee. Das finde ich gut. Wenn so ein Song, dass ich sage, das ist eine Wahnsinnsidee. Hätte ich auch selber mal drauf kommen können zum Beispiel. Oder sowas. Das
aber
ist für mich gute Musik.
Jetzt als ich, als sage ich jetzt mal wirklich relativ, also als Hörer, der jetzt da gar nicht so sehr hinter die Kulissen guckt, was ist denn für dich ein gut produzierter oder was, worauf muss man achten so als, als Hörer? Weil ich höre ja eigentlich nur, geht mir das ins Ohr? Mhm. Ich gucke jetzt gar nicht auf die vielen Schichten, die da noch so drunter liegen. Oder hörst du genau darauf hin, ist das jetzt alles am Computer, ist das ein billiger Computerrhythmus, der da drunter liegt oder billige Streicher, die da drunter liegen? Oder worauf achtest du?
Für mich ist unter anderem auch ein gutes Stück Musik, da von Trio. Da.
Ja.
So, diese Idee. Ja. Billiger Computerbeat, wie du gerade gesagt hast, aber die Idee ist so geil.
Ja.
Die Zusammensetzung, diese Band-Trio, die war geil. Ja. Also insofern, die Idee ist für mich wichtig und natürlich auch schon trotz allem ein Talent. Also eine Stimme muss schon gut sein, finde ich. Die muss nicht perfekt jetzt ausgebildet sein. So eine Grace Jones, die kann nicht super singen. Mhm. Aber die bietet das da, was man von ihr erwartet. Mhm. Das ist schon geil.
Ja, bei Grace Jones hilft es aber auch noch, wenn man die auch noch sieht. Wobei inzwischen, hast du sie mal gesehen in letzter Zeit?
In letzter Zeit nicht. Ich war tatsächlich mal bei ihr zu Hause in New York, Hudson River.
Ja.
Und kleine Anekdote, die ich unbedingt loswerden muss hier.
Ja, bitte.
Und ein Plattenfirmenmensch hat uns zusammengebracht und hat gesagt, aber ich muss dich warnen, Musti, weil die wird dir irgendwann gegenüber sitzen und so einen Rock anhaben mit nichts drunter. Und
ja,
dann gehen die Beine so ein bisschen auseinander und dann siehst du in die Vogesen. Und Klein Musti aus Hannover hatte Angst tatsächlich.
Ja, vor den Vogesen.
Vor den Vogesen.
Die schwarzen Vogesen.
Ja, genau.
Ja.
Und es kam natürlich ganz anders. Eine phänomenale Frau. Was für eine Gastgeberin. Wir waren nur zu viert irgendwie privat mit ihrem Sohn, ihr Anwalt und ich irgendwie. Und eine phänomenale. Die hat aber auch, wir saßen so genauso noch nicht mal einen Meter auseinander. Und was für eine Ausstrahlung.
Ja.
Aber natürlich ganz anders privat, als wie die Leute vermuten.
Und dann hast du irgendwann gegen Ende des Gesprächs gesagt, oh, and what, don't you want to show me your Vogesen? I'm waiting. Das ist ja mal eine absolute Enttäuschung.
Für mich war es, aber ich war happy, dass ich nicht in die Verlegenheit kommen musste. Und eine
dabei
tolle
hattest
Frau,
du dich darauf eingestellt, ihr die Vogesen zu zeigen, ehrlich gesagt,
ganz
oder?
Genau, ganz genau. Aber diese Frau, da ist Alter spielt da auch gar keine Rolle, glaube ich.
Die ist doch fast 70, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, das ist eine Granate.
Die ist aber noch dabei, würde ich mal sagen.
Die ist dabei, gibt Konzerte, die hat Montreux Jazz Festival letztes Jahr gespielt und so, also phänomenal.
Eine Erscheinung.
Ja, mega, wirklich.
Ja, wirklich. Also,
ja, richtig gut.
Total gut. Ich finde auch nach wie vor, also Slave to the Rhythm ist einer der Songs, wo ich sage, finde ich top. Also Top 20 Songs ever, würde ich
mega
mal sagen.
Ja, die Botschaft. Ne? Du bist Sklave des Rhythmuses. Also eigentlich ist auch so ein bisschen mein Motto.
Ja.
Ne? Also ich bin ja auch immer so, ja, absolut. Also so ein bisschen so, ne?
Ohne Rhythmus ist nicht. Hörst du klassische Musik?
Sehr gerne tatsächlich. Das habe ich mir aber auch so über die Jahre quasi angeeignet, weil du natürlich auch als Produzent immer erfahrener wirst und dann auch mal so ein bisschen rechts und links abseits von deiner Musik schaust.
Mhm. Ja, also ich glaube, das ist eine totale Inspiration, ehrlich
mega
gesagt.
Und also ganz ehrlich, das ist ja der Ursprung. Also wenn du Beatles dir anhörst und dann da Mozart drin findest, in der Musik zum Beispiel, das kommt ja irgendwo alles irgendwie her. Das ist schon geil.
Ja, das stimmt. Ja. Oder zum Beispiel Rachmaninoff, zweites Klavierkonzert, der langsame Satz, ist All by Myself.
Ehrlich, ne?
Genau, also genau dieses Thema ist da drin. Aber sowas von unverschämt abgekupfert, dass man fast schon sagen muss, da gibt es mit Sicherheit würde es ein Rechteproblem geben, wenn der Sergei noch leben würde.
Ja, aber ich glaube, wie war denn das nochmal? Ab 70 Jahren gibt es das Urheberrecht, glaube ich, dann nicht mehr.
Okay, ja.
Also wenn du 70 Jahre nicht mehr lebst, dann dürfen die Leute sich bedienen.
Ah,
ne?
Es war aber knapp, würde ich mal sagen.
Genau.
Aber egal. Toll. Hattest du am Anfang, weil du hast ja wirklich mit allen Großen zusammengearbeitet und die mit dir, hattest du am Anfang noch eine Scheu und hast du die immer noch oder hat man dann irgendwann eigentlich, wenn man diesen ja, gesichtsbekannten amerikanischen Musikgöttern im Prinzip gegenübersteht, hat man da dann irgendwann, denkt man sich, ist wurscht, ist auch nur ein Musiker?
Das lernst du tatsächlich gerade als Produzent, weil du musst als Produzent natürlich auch Psychiater sein. Du musst auch die egal wie bekannt die Sängerin oder der Sänger ist oder sowas, die ziehen sich ja vor dir quasi nackt aus, wenn sie am Mikrofon stehen. Das ist dann nur die pure Stimme. Und da musst du trotzdem, du musst dir ein gutes Gefühl geben. Und natürlich gibt es da auch so ein bisschen Machtkämpfe. Dass man erstmal, ne, dass man, dass sie dich auch herausfordern, testen ja. Und sagen, mal gucken, wie der so, ne? Und nee, das will ich jetzt hier nicht. Und das Licht ist irgendwie scheiße und der Sound, kannst du nicht mal was anderes? Mach mal Hall, dann machst du Hall, meinst du, nee, mach mal Reverb und mach mal der Echo und
ach,
also
ist ja
so.
Interessant. Ist ja
und irgendwann kannst
musst du
das,
einfach ruhig bleiben dann.
Da musst du ruhig bleiben, was mir natürlich als junger Mensch nicht so leicht fiel, aber nee. Ich habe das tatsächlich gelernt und mittlerweile strahle ich das aber auch aus. Da kommen die auch rein, fühlen sich meistens wohl und mein Geheimrezept ist durch unser Restaurant, also immer vorher schön ein Gläschen trinken oder schön Mittagessen oder Abend.
Ja, oder Waffeln. Waffeln funktionieren auch,
oder
kann
Waffeln.
Ich dir sagen.
Hauptsache so ein bisschen mal einfach mal über was anderes reden und dann sind die sofort einmassiert.
Okay, und das heißt, die kommen auch zu dir ins Studio?
Genau. Genau, also das habe ich natürlich am liebsten, weil ich die Technik da kenne. Aber
ja,
wenn
klar,
jetzt, wenn
da
jetzt,
weißt du, wo der Hall ist, welches Knöpfchen.
Da
ne?
weiß ich, genau, so, Knopf 3 Hall laut. Aber natürlich auch gerne, wenn jetzt irgendein Robbie Williams rufen würde, dann würde ich natürlich auch nach London oder L.A.
Du, ich auch übrigens.
Ja, ich weiß, ja. Genau, wenn er genau. ruft, rufe ich dich an.
Ach, mich hat er schon mal gerufen.
Ach, hoppla.
Ja,
hoppla.
Der hat schon mal gerufen. Sollte so ein Interview gemacht werden für die ARD und dann hat er gesagt, die Schwangere soll noch mal kommen. Und da habe ich ihm ausrichten lassen, ich sei jetzt zurzeit gar nicht schwanger, ob es denn trotzdem ginge. Weil als er mich kennenlernte, war ich schwanger. Aber letztendlich geil. Glaube ich doch, also das ist zumindest meine Erfahrung und so wird es dir ja als Prominenter auch gehen, je unverkrampfter und normaler man ja mit allen umgeht, desto wohler fühlen die sich auch, oder? Oder hast du so das Gefühl, manche wollen dann schon sehr gebauchpinselt?
Nein, definitiv. Und das ist so ein bisschen, ich glaube, ich behaupte, das ist einfach mal, was wir Europäer den Amerikanern auch voraus haben, so eine gewisse Leichtigkeit, weil in Amerika natürlich, weil das Entertainment da auch herkommt und das ist alles so ein bisschen, nein, da musst du mit der Assistentin von der Assistentin nochmal sprechen und so und dann, ne? Und du darfst sie bloß nicht und nicht ins Gesicht gucken, wenn du mit ihr sprichst und so. Weißt du, dann kommt hier so eine Mariah Carey, wo auch immer, die appreciated das oder die ist dankbar, dass du sie mit ihrem Namen begrüßt und ihr die Hand gibst und so, weißt du,
ja.
Also so.
Hast du mit Mariah Carey schon was?
Nee, aber ich hätte gerne. Das ist eine tolle Sängerin. Ja. Obwohl, für der hätte ich, glaube ich, auch ein bisschen Angst. Aber die
ja.
ist, glaube ich,
und ja. jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube auch zu Recht.
Den meinst du, ja?
Ja.
Aber jetzt bin ich zum Beispiel motiviert. Wenn du das sagst, dann jetzt kribbelt.
Dann, jetzt willst du es wissen,
ja,
oder?
Genau.
Was war deiner Meinung nach für dich der größte Klopper, den du so an Land gezogen hast?
Immer noch tatsächlich Sexbomb. Und auch wirklich zwischen all den Künstlern, mit denen ich arbeiten durfte, Tom Jones ist einfach ein Mensch, der würde hier sitzen, würde dir von seiner Elvis-Tour mit ihm erzählen. Also der mit Elvis war der auf Tour,
ja.
Wo du einfach sagst, Musikgeschichte.
Ja.
Ist entspannt, trinkt dir seinen Whisky und ist ein ganz normaler Mensch und eine der letzten lebenden Wahnsinnsstimmen, die es noch gibt. Der hat mich sehr geprägt. Und der hat mir eine wichtige Sache gesagt, auch mit Sexbomb, als er es aufgenommen hatte. Musti, mach nie etwas, wohinter du nicht stehst.
Ja.
Weil wenn du diesen Song nicht magst und du musst ihn 40 Jahre performen.
Jetzt stell dir mal vor, der wird erfolgreich.
So,
ich meine, das ist das Schicksal, glaube ich, vieler Leute.
Ja. Und die
geworden.
Mögen ihn eigentlich nicht und müssen ihn aber jedes Mal singen.
Und du wirst immer darauf angesprochen.
So.
Und du möchtest eigentlich jedem sagen, das
wollte
kannst du ja auch den Fans
nicht.
Gegenüber nicht sagen,
genau.
Ich hasse dieses
ganz
Lied.
Genau.
Ja.
Ja. Und so schlaue Sachen gibt er halt von sich.
Naja gut, es ist letztendlich das Simpelste, was man sagen kann, aber vermutlich auch das Wahrste.
Absolut.
Hast du es denn immer geschafft, dich daran zu halten? Also ich meine, manchmal macht man ja dann auch mal was, wo man dann so sagt, naja komm, aber ja, ich finde, wenn man Sachen promoten muss, die man nicht mag, das finde ich sehr, sehr schwierig.
Also ich sag dir was, ich habe, und deswegen ist er glaube ich auch mein Ex-Partner, es gab einen Ex-Partner oder einen Partner mal, und der war natürlich auch dafür verantwortlich, dass bei uns der ganze Laden, also unsere schöne Oase, die wir haben und sowas. Und sein Hauptspruch war immer, der Schornstein muss rauchen.
Ja.
Ja? Und deswegen hat man manchmal Sachen gemacht, die, also ich stehe hinter allem, was ich gemacht habe, aber ich, wenn ich drüber nachdenke, hätte ich gerne auch mal zu einem oder anderen Projekt gesagt, nee, will ich nicht. Ich möchte lieber was Eigenes und so. Und aber weil der Schornstein halt rauchen musste und man dann doch mal auf den schnöden Scheck geguckt hat.
Ja, naja, klar. Ich meine, die Bude muss ich irgendwie...
Das ist die Sache, ja.
Und diese schönen Jackets, die du trägst und diese Schuhe, das kommt ja nicht von alleine.
Hoppla. Nee.
Wenn du hast ja Welthits geschrieben. Kriegst du dann auch immer so eine Abrechnung, wo dann draufsteht, was du damit verdient hast?
Ja.
Toll.
Das gibt es.
Ich auch. Bei mir 12,60 Euro gehen aber noch 20% für Pool Position ab, meine Agentur. Und ist kein Witz.
Ja.
Ist kein Witz. Ja.
Hammer, ja.
Ich habe es nie geschafft, über meinen Vorschuss mich herauszuarbeiten, ehrlich, sozusagen. Ich war ganz froh, dass ich nicht noch was zurückzahlen musste.
Aber sowas nennt man ja Longtail tatsächlich, ja, in dem Business.
Ja,
ne, wo
bei
man
mir ist aber
Shorttail,
sage ich mal. Slimtail.
Also in 35 Jahren ist das auch gegessen, der Vorschuss.
Ja,
alles
meinst
gut.
Du? Ja, 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 ja.
Ja, ja, alles gut.
Also das, über kurz oder lang amortisiert sich das irgendwie alles. Jetzt erklär doch mal vielleicht jemandem, der zuhört und der so sagt, das interessiert mich wirklich, weil ich glaube ehrlich gesagt, dass die meisten Leute noch nicht mal eine Vorstellung davon haben, was macht denn eigentlich ein Regisseur, wenn sie nicht ab und zu mal ein Making-of von Til Schweiger sehen würden. Mhm. Was macht denn eigentlich ein Musikproduzent?
Mhm.
Was ist der Job eines Musikproduzenten?
Du bist der Hauptverantwortliche für ein Stück Musik und im besten Falle vielleicht auch für ein Konzept, wie zum Beispiel eine komplette Platte, also wie wirklich 12 Lieder. Suchst die richtigen Songs zusammen, suchst die richtigen Protagonisten, also die Sänger, wo du sagst, der Sänger passt jetzt richtig dazu, und guckst auch nach der Besetzung. Wenn du jetzt sagst irgendwie, der Song, der ist richtig gut, aber ich brauche jetzt noch Streicher, oder eine Sängerin kommt, die hat einen Song geschrieben, nur auf der Gitarre, dann muss ich mir das schon vorstellen können, wie sieht das als fertiges Stück aus.
Mhm.
Also ich bin quasi wirklich von A bis Z für dieses Projekt verantwortlich, und das macht aber auch Spaß. Und da brauchst du auch so ein gewisses Netzwerk, dass du weißt, wo rufe ich meine Geigenheinis an, ne? Wer spielt darauf Bass, wer spielt Piano, kann ich das selber, was für ein Stil soll das Ding sein. Also da bist du sehr kreativ, aber auch tatsächlich wie, als ob du irgendwie in der Industrie, also Film ist natürlich immer ein ganz toller Vergleich, aber wenn du jetzt sagst, ich will ein neues Paar Schuhe, wir landen immer bei den Schuhen hier, aber das will ich auf den Markt bringen, und dieser ganze Prozess, das gibt es in der Musik halt auch.
Jetzt ist ja zum Beispiel, also das, was du jetzt hier in Europa vielleicht bist oder so, aber ist der Jay-Z, gell? Der Jay-Z, der Mann von der Beyoncé, gell? Der ist ja ganz, glaube ich, eine große Nummer in Amerika, gell?
Ist ja cool, ja.
Ist ja auch ein Produzent, gell? Wobei der ja noch immer sich auch, der steht ja auch immer mit auf der Bühne, also ist ja auch als Sänger, glaube ich,
richtig,
irgendwie ziemlich aktiv. Da habe ich, also da muss ich jetzt so sagen, das, was die da gemacht haben, dieses Apeshit oder so, was da im, da siehst du schon, dann ist da noch so ein Lachen mit drauf und ein Ding und dann Zeug und alles Mögliche so. Da frage ich mich immer, überlegt er sich vorher in Takt 18, lasse ich die Beyoncé mal lachen, oder nehmen die dann alles Mögliche auf, auch so Nebengeräusche und so, und spielen das dann hinterher, sagt er da, ich habe da noch was Lustiges, und wie kommt denn sowas dann zustande?
Also tatsächlich, ich glaube, jeder Weg ist erlaubt. Es gibt tatsächlich so Visionäre, die wissen sowas vorher und sagen, so will ich das haben, aber viel passiert natürlich auch im kreativen Prozess. Wenn so eine Beyoncé gerade drin ist und wirklich aus Spaß irgendwie sagt, oh, die hat lustigen Gedanken und lacht, dann sagt der Produzent, das hat sich gerade geil angehört, das lasse ich jetzt drauf. Also passiert ganz viel auch wirklich in dem Moment.
Was möchtest du denn jetzt? Ich meine, jetzt hast du ja gerade im Prinzip gerade im Mai, oder wann ist das rausgekommen dann?
In Deutschland jetzt im Ende April und jetzt am 7.12. in der ganzen Welt tatsächlich. Das kommt jetzt raus in der ganzen Welt. Ich bin so aufgeregt.
Ist das immer so ein Moment? Also ich habe ja oft mal Sänger oder Produzenten oder wie auch immer Leute da, die dann so wissen, am nächsten Tag passiert es irgendwie. Ist das ein doofes Gefühl oder ein gutes Gefühl?
Es ist ein tolles Gefühl, weil du natürlich schon, ich bin ja so ein Getriebener, und das ist ja so im positiven Sinne wie so ein Virus, den man verbreiten will, die Musik. Ne? Wie so eine gute Message, die du an den Mann bringen willst. Und insofern, also ich fiebere sehr drauf hin auf diesen Termin und freue mich, wenn dann irgendwann aus Neu-Delhi sich jemand meldet und sagt irgendwie, ey, geiles Stück Musik, was du da gemacht hast.
Ja, das ist natürlich. Ist es denn so, dass du bestimmte Einflüsse dann so, also dass man meinetwegen, jetzt sage ich mal, man war in Afrika und hat all das aufgesogen, was man in Afrika so erlebt hat, und dann steckt man all das in ein Projekt, dass man so eine Inspiration, dass man hinterher sagt, das war das Projekt, das voll von meiner Afrika-Reise geprägt war, oder sind das ganz viele Dinge, die du überall hier holst?
Also sowas kann man als Konzept machen, aber ich glaube, dass du, also dieses Gespräch jetzt von uns beiden oder sowas, ich meine, das ist unser Unterbewusstsein, das habe ich vor kurzem gelernt, ist ja eine Million Mal stärker als unser Bewusstsein.
Ja.
Und da passiert halt eine ganz viel. Also ne, unser Gespräch, das wird mich vielleicht irgendwann triggern, dass ich jetzt...
Dass du mal ein ganzes Doppelalbum drüber schreibst.
Ja, und vielleicht Sexbomb Nummer 2 wegen dir oder so. You never know.
Ja, aber mach schnell.
Ja, ich mach ganz schnell,
genau. Bitte mal, wenn ich aufs Cover soll. Also die Möglichkeiten des Photoshops sind an der Stelle auch begrenzt.
Ja, es gibt ja so, wie nennt man das?
Operationen? Was meinst du denn? Chirurgie?
Ja, genau. Chirurgie. Nein, ich wollte hier so irgendwie Comics, wollte ich gerade sagen.
Ja, genau, gut, ja, stimmt. Genau. Ach, wir lassen mich einfach zeichnen.
Ja, genau. Oder?
Ja.
Ist das, Chirurgie.
Ist das Musikgeschäft gnadenlos? Weil ich meine, also ist es so, dass du das Gefühl hast, irgendwann kann man, ich meine, du bist ja jetzt nicht auf der Bühne, oder? Also man sieht dich natürlich mal so, aber du stehst jetzt nicht vorne am Mikrofon.
Immer mehr. Ich habe jetzt vor kurzem auch ein klassisches Konzert quasi gegeben mit Orchester und meine Songs gab es im klassischen Gewand. Ich war an einem Flügel quasi wie so der moderne James Last so ein bisschen durch den Abend geführt, meine Songs erklärt und Sänger vorgestellt und sowas. Das mag ich gerne und dafür ist jetzt diese Zeit auch ganz gut. Das war, glaube ich, früher nicht so üblich. Das mag ich gerne, aber was war die Frage nochmal?
Die Frage war, keine Ahnung, die Frage war, ob das Musikgeschäft gnadenlos ist, weil es doch irgendwie viel... wobei ich weiß gar nicht, ob das ist, ich habe das jetzt nur mal so gesagt, aber vielleicht stimmt es auch gar nicht, so auf totale Jugend aus ist, aber stimmt eigentlich gar nicht.
Ich glaube, es ist für jeden
genug Platz, oder?
Ist es? Und da müsste ich fast zurückfragen, wie denn so das Film- und Fernsehgeschäft ist, weil ich glaube, das ist in der Musik, das klingt immer alles so wow, und du musst ganz jung und wie auch immer. Aber ich glaube, Fernsehen ist noch ein Ecken heftiger, du. Oder?
Ja, aber ehrlich gesagt, und da sind wir uns dann auch wieder einig, wenn man dann doch schon so viel Erfahrung hat, dann musst du auch ein gewisses Alter haben. Und deswegen gehst du auch mit relativ viel Ruhe in bestimmte Sachen rein. Mhm. Also ich glaube, so ganz jung ist auch gut. Ich sehe das nur immer in diesem Musik, also so bei Sony oder Universal. Mhm. Da arbeiten halt nur 23-Jährige mit verrückten Frisuren und so lustigen T-Shirts, die bis zum Bauchnabel runter Ding. Und da denke ich mir immer so, das ist, glaube ich, echt schwer, wenn du dann da mit diesen Leuten die ganze Zeit da so zusammenarbeitest. Aber du bist ja der Chef.
Ja, theoretisch aber das ist ein sehr guter Punkt, den du da ansprichst, weil zum Beispiel bei Universal, es gibt ja was in der Musikbranche, also dieser Katalog, der ist wichtig. Also dass wenn du ein Künstler bist und schon 30 Alben gemacht hast und bringst ein neues Album raus und das wird hoffentlich erfolgreich, das zieht ja die alten Alben mit.
Ja.
Und dieser Katalog, das ist echt ein Riesenschatz und diese ganzen jungen Leute, die kennen das gar nicht mehr. Die wissen nicht, was sie an Schätzen im Keller haben. Nee. Die da schlummern.
Ja, die bringen dem Sido Ingwerwasser, aber ansonsten haben die echt nicht viel drauf. Also das ist wirklich, muss man jetzt mal ehrlicherweise sagen, ich habe noch nie, also wenn man mal ich empfehle wirklich jedem, der über die Wahrheit der deutschen, aber auch internationalen, aber vor allem der deutschen Popkünstler sich klar werden möchte, der soll einmal zu den Proben des Echos kommen, wo alle immer sagen, ey, ist echt so scheiße, dass wir hier in Deutschland irgendwie gar nicht so zusammen jammen und so, und es ist viel geiler. Also bei den Grammys, da sind alle sind so ganz geil miteinander in Amerika und die stehen auf und klatschen. Und so, und dann denke ich mir immer, ja, Freunde, aber ihr müsst damit anfangen. Ja. Ich weiß noch, wir haben einfach mal ein Opening geprobt für ein Echo. Da sollten dann, keine Ahnung, Sido und Lena Meyer-Landrut und ich weiß nicht was, alle sollten dann einzeln nach vorne gehen und dann alle vorne zusammen stehen. Da sagt der erste Manager vom ersten Künstler, was, mein Künstler soll hier vorne stehen und auf die anderen warten? Nee, der geht schon mal ab. Der nächste sagt so, ja, wenn der abgeht, dann gehe ich auch ab. Und so. Und dann schon hier, there goes my opening. Ja. Und dann zum Schluss hatten wir irgendwie nur Leute, die durchliefen. Dann ging es nur noch darum, müssen wir die jetzt alphabetisch anordnen, damit es irgendwie sozusagen einen Grund gibt, den einen als Ersten und den anderen als Letzten zu schicken. Weil dann kommt Grönemeyer und sagt, ich bin entweder ganz vorne oder ganz hinten, aber nicht mit den anderen zusammen.
Darf ich mal kurz eine Lobung loswerden? Ich fand tatsächlich die Echos oder die
Echolots.
Die du gemacht hast, die fand ich tierisch. Und da hast du auch gesehen, dass und da auch der Vergleich zu den Grammys. Du hast immer einen geilen Host, der es im Griff hat, der auch das alles versteht irgendwie. Also das ist mindestens für mich genauso wichtig wie die Gäste.
Ja. Ja, das hat auch, das macht natürlich auch immer Spaß. Allerdings, der Echo war schon besonders schwer immer zu moderieren, fand ich, weil da die Musikbranche noch mal extra cool ist. Also weißt du, die denken sich dann auch so, ich bin der Geilste.
Ja, aber,
und, so.
Aber,
und dann ist natürlich auch sozusagen, also Style schlägt dann noch mal, kommt noch hinzu zur Coolheit. Das heißt, du hast dann Leute mit Sonnenbrillen, die gar nicht mehr sehen, wenn sie auf die Bühne kommen, wo ist der Preis und so.
Ganz
und
ehrlich.
Da musst du dann natürlich auch Sprüche drüber machen. Aber was habe ich Leute da stehen sehen irgendwie, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, alle super Typen, aber mit Sonnenbrille, mit Kapuzen, teilweise mit Masken, mit ich weiß nicht was alles, wo du dir so denkst, Freunde.
Ist so, ne?
Und dann aber eben nie lustig. Und das ist eben halt wirklich in so anderen Ländern anders. Da gehen die auf die Bühne und dann wissen die, aber ich kriege jetzt gleich wahrscheinlich einen Preis und da überlege ich mir schon mal was.
Und das Schöne ist, die wissen aber auch, dass die eventuell eine Breitseite von so einem Ricky Gervais bei den Emmys mal kriegen oder so. Die aber so unter der Gürtellinie, wo alle nur lachend im Saal, das würdest du in Deutschland nie machen können.
Nein.
Das ist so schade.
Nee.
Das ist so schade. Das,
ja, die wollen es immer so wie in Amerika. Ja. Und wenn es dann aber auch nur in Ansätzen mal so angedacht ist wie in Amerika, dann kommt garantiert ein aufgeregter Redakteur und sagt, das können wir nicht machen.
Ja.
Deswegen bei den Proben nie die guten Gags machen.
Genau.
Also immer wenn die reinkommen und sagen, den Witz über Kramp-Karrenbauer bitte nicht, dann sage ich, nee, mache ich auf keinen Fall.
Ja,
finde ich auch doof. Brauchen wir an der Stelle gar nicht. Und dann muss es halt raushauen, wenn es live ist. Irgendwie. Und wie immer, am Anfang haben sie alle Sorge und am Ende, wenn es dann irgendwie lustig war, dann sagen alle,
klopf,
ist doch super.
Klopf, klopf, alles super. Ja.
Ist doch alles super. So, willst du noch ein Wäffelchen haben?
Ja, ich sehe hier diese, ich habe gedacht, das wirst du dir hier so reinschaufeln, diese Schokoladenmasse, aber die ist ja tatsächlich für die Waffeln gedacht.
Ja,
ne?
Ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, dass ich jetzt so Nutella mit einem Löffel aus der Dose hier raus esse, so wie es hier präsentiert ist, so weit ist es noch nicht. Da habe selbst ich irgendwie eine gewisse, aber wie du das isst, da bleibt das so wie du das machst, hat das ja alles Stil. Bei mir wird es immer gleich so hässlich, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich mit Essen in Berührung komme, dann wird es so gierig immer bei mir. Doch, du musst jetzt ein bisschen auf deine Linie achten, du hast eine junge Freundin.
Du musst ein bisschen weiterreden, weil die Waffe klebt mir am Gaumen.
Willst du sagen, dass die Ina unsere Waffeln nicht gut gemacht hat heute? Hast du gehört, Ina? Der muss Tisa seine Waffeln kleben am Gaumen. So, junge Freundin?
Eine Freundin im besten Alter.
Jahrgang 80.
Die ist 38.
Junge also Freundin,
der, nicht,
sag ich
nicht
doch.
Nicht der Jahrgang.
Nee.
Alter, genau.
Alter, super. Mhm. War jetzt einfach offiziell in der Presse, sonst hätte ich es gar nicht angesprochen.
Mhm. Auch ganz spontan und voll geil.
Ganz spontan gefunden oder ganz spontan
gefunden.
In die Presse?
Ja, gefunden seit eigentlich 3 Monaten und dann geht man mal auf so ein offizielles Event und schwupps, ist es soweit. Dann weiß das jeder.
Also, naja gut, wenn man auf ein offizielles Event geht, dann überlegt man sich das ja vorher. Aber trotzdem, ich finde das ganz cool, bei dir weiß man eigentlich nichts.
Fand ich auch immer toll, gerade wenn es so, ich weiß auch nicht, wie deine Kinder aussehen, das finde ich auch gut.
Ja, wobei weißt du? Man ehrlicherweise sagen muss, man weiß überhaupt über keinen vernünftigen deutschen Prominenten, wie die Kinder aussehen.
Ich weiß überhaupt nichts über dich, ich kenne gerade mal deinen Namen.
Ist das nicht toll?
Ja, genau.
Ist das nicht toll?
Was machst du nochmal beruflich und so?
Ich bin Single.
Okay, echt, ne?
Ja, ich habe gar keine Kinder. Ich weiß gar nicht, was da für Gerüchte im Umlauf sind.
Ich habe auch keine Freunde. Das
ich
auch
präsentiere mich gerne
was
als lebensfroher Single.
Was machst du denn nachher?
Das können wir gleich noch besprechen.
Kaputte Kaffeemaschine. Vielleicht hast du Lust auf einen Kaffee.
Oh, könnten wir uns mal unter den Tisch legen und die reparieren vielleicht.
Ja, sehr gut, sehr gut.
Da ist irgendwas mit dem Stecker nicht in Ordnung.
Ich guck da mal kurz. Ja.
Bist du handwerklich begabt?
Geht so, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass
nein,
ich das,
komm,
ich
sag glaub, es ehrlich. Nein. Du bist nicht handwerklich begabt.
Okay, bin ich nicht.
Komm, du hast
ich kann aber einen zwei Rasen, linke Hände. Ich kann aber einen Rasen mähen zum
ja,
Beispiel.
Aber mit so einem Roboter, der von alleine
nee,
fährt.
Mit so einem Traktor.
Ja, mit einem Traktor. So, und das in diesem kleinen Garten, den du hast.
Einmal angeschmissen und schon ist der Garten gemäht.
Nee, also jetzt mal ganz ehrlich, ich kann mir dich bei vielen Dingen vorstellen, aber nicht bei Gartenarbeit.
Echt nicht?
Nee. Du bist doch nicht der Typ, der da Stiefmütterchen einpflanzt.
Das nicht, aber wie gesagt, so ein Rasenmähen, das musste ich früher immer machen bei meinen Eltern.
Ja.
Und meine Ex-Frau wohnt mit meinem Sohn bei Florenz und da gibt es ein etwas größeres Stück Land und da gibt es tatsächlich so einen kleinen Mini-Roboter, nicht Roboter, so ein Traktor, wo man sich raufsetzt und dann so.
Das ist toll.
Wobei 7 Stunden den Rasen mähen. Nein.
Wobei, ich muss mal ehrlich sagen, viele Männer verwechseln ja aus Versehen einen Rasentraktor mit einem Aufsitzmäher. Und ein Aufsitzmäher ist nach wie vor eigentlich ein kleiner Rasenmäher zum Schieben, wo nur so ein kleiner Sitz drauf montiert wurde. Und das ist überaus albern.
Ah,
weißt du? Also, und dann gibt es eben so einen Rasentraktor, wo du schon so richtig auf sowas Traktorartigen drauf sitzt.
Ja, das ist ein Rasentraktor.
Ja, ja. Wir haben einen Aufsitzmäher.
Ach, schade.
Ja, das hatte mein Mann damals verwechselt.
Läuft wohl nicht so gut gerade, ne?
Und ja, und ehrlich gesagt, also das ist dann schon so ein bisschen und dann wup, 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 und so. Und dann hat man immer noch solche Dinge auch auf, dass es nicht so laut ist, ne?
Ja, und so eine Schutzbrille und so.
Total. Bist du ein Bürohengst? Also bist du eigentlich jemand, der du sitzt den ganzen Tag hinter Mischpult, oder?
Ja, tatsächlich. Es gibt auch bei uns in der Firma. Ich brauche gar kein Büro.
Ja.
Also das ist tatsächlich mein Studio und dementsprechend sieht es aber aus. Da sind dann irgendwie auch Schallplatten und dann liegt da irgendwie ein Vertrag rum und wie auch immer und so. Da darf niemand aufräumen, sonst wird es schlimm. Aber mich interessiert immer mehr auch die Zahl hinter dem, was ich da mache. Also allein nur so als Konzept, dass ich das auch Leuten mal weitergeben kann, dass ich denen nochmal erklären kann, wie jetzt nicht nur die Musik, sondern auch wie so ein Geschäftsmodell hinter sowas aussieht.
Aber es interessiert mich sehr, weil du hast nämlich gesagt, dass du eigentlich jetzt, wo du älter wirst oder wo du einfach schon mehr Erfahrung, also viel Erfahrung hast und lange im Geschäft bist, dass sich Interessen auch verändern und dass man einfach auch sagt, ich setze mich mehr für Sachen ein, ich werde irgendwie seriöser, ich interessiere mich mehr für die Hintergründe.
Ja, es ist tatsächlich eine Weiterentwicklung, Gott sei Dank. Also ich habe mir auch vor kurzem, also ich meine, wenn Leute zu dir sagen, ach Mensch, du hast dich ja gar nicht verändert, ist das ja eigentlich eine Beleidigung,
ja.
Oder?
Ja, irgendwie schon. Ja,
klar, es ist natürlich aus Aussehen bezogen, wenn du sagst, ach toll, ich habe immer noch irgendwie.
Ja,
ne?
Ja.
Aber eigentlich verlange ich ja natürlich Veränderungen von Menschen, gerade von Künstlern, dass sie auch ihren Erfolg dazu nutzen, auch anderen Menschen eine Plattform zu geben und auch ihre eigene Kunst weiterzutreiben oder so zu gucken, wo kann ich Grenzen ausloten und so. Das ist natürlich für dich als Person auch wichtig zu sehen. Gibt es noch ein bisschen mehr als die Musik? Ne? Was bietet dir das Leben? Was kannst du dem Leben zurückgeben? Mhm. Und kannst du dich selber engagieren?
Mhm. Wen würdest du sagen, wer würdest du sagen, ist für dich, also nur rein subjektiv gesprochen, der momentan beste Künstler weltweit?
Boah, gute Frage.
Also irgendjemand, wo du sagst, das ist einfach, den finde ich rundum toll.
Ich glaube und ich weiß sogar, dass es Bruno Mars ist.
Ja, ne?
Ja, der ist toll, weil der wirklich, der hat ganz, ganz viel kreative Energie. Der war ja überhaupt nicht bekannt, obwohl der schon 1000 Hits geschrieben hat für Gott und die Welt. Und auf einmal kommt so ein Typ, der singen kann wie Michael Jackson, der tanzen kann wie Michael Jackson, wie auch immer. Und der ist zurzeit, wow, würde ich schon sagen.
Ich gucke mir immer an, wie der zusammen mit Beyoncé und Coldplay beim Super Bowl war.
Boah.
Ich flippe aus.
Ja.
Ehrlich. Erst singt der und du guckst nur auf ihn und denkst dir, wie cool, reicht schon
Wahnsinn,
eigentlich.
Ne?
Und dann kommt hinter dem Beyoncé in diesem unglaublichen Beyoncé-Schritt, den übe ich jetzt seit 15 Jahren und habe ihn immer noch nicht drauf, mit den Lederstrapsen nach vorne und plötzlich steht Chris Martin auch noch in der Mitte.
Wahnsinn, ne?
Ja. Und der beste Deutsche?
Der beste Deutsche, wirklich schwer. Also ich sage einfach mal aus Tradition und wirklich aus Bewunderung ihm gegenüber Herbert Grönemeyer.
Ja, gell?
Ja.
Ich bin auch ein ganz, ganz, ganz großer Fan von ihm.
Wirklich toll. Wir haben ihn ja erleben dürfen vor zwei Wochen.
Wir haben ihn jetzt beim GQ Award auf der Bühne gehabt. Und ehrlich gesagt, ich finde, der hat für mich angefangen, also für mich hat er damit angefangen, es gibt sicher auch noch andere, dass deutsches Gesungenes eben nie peinlich und immer, das ist ja, also das ist so, so toll, was er beschreibt. Also ich bewundere das so, wenn man, sowas würde mir im Leben nicht einfallen.
Und er wagt sich was, dann macht er mal kurz so ein Lied auf Türkisch zum Beispiel und so. Ich meine, wie geil ist das?
Hat er ein Lied auf Türkisch gemacht?
Ja, jetzt für seine neue Platte.
Ach,
also wie geil. Und stellt sich da hin und macht das mal ganz kurz. Und erzählt von seinem Leben, macht aber auch Hymnen.
Mm.
Und also tierisch wirklich, muss ich wirklich sagen.
Auch, also Mensch, würde ich mal sagen, ist
Jahrhundertnummer.
Für mich... Jahrhundertnummer.
Jahrhundertnummer, genau. Das ist deutsches Kulturgut.
Ich sehe das genauso.
Ja.
Ach, wir sind uns einig. So, pass auf, Muss. Ich habe hier einen Fragebogen ausgefüllt, als wäre ich du.
Ach.
Und jetzt stelle ich dir die Frage, jetzt beantwortest du mir die Frage und dann gleichen wir sie mit meiner Antwort ab. Das soll eines Tages auf meinem Grabstein stehen.
It's all good in the hood.
It's all good in the hood, sehr gut. Nein, da liege ich fast dran. Ich habe geschrieben, ich hatte sie, er hatte sie alle.
Sehr gut.
Er hatte sie alle, okay. Das beste Körperteil an mir ist... Also nicht Körperteil, sondern das Beste an oder das Schönste an mir ist.
Ja.
Ich würde es mal so abwandeln.
Okay, ich würde sagen, meine Hand.
Nur eine?
Eine der beiden. Kannst dir eine aussuchen.
Ich nehme die linke.
Erzähl. Und du? Was hast du gesagt?
Mein schönstes Körperteil?
Ja.
Ach so, nein.
Ach so, okay.
Und du? Also, haben wir ein bisschen Zeit?
Ja, genau.
Ich fange mal unten an. Nein, ich habe geschrieben, meine Haare. Keine Ahnung.
Ach, okay.
Nee, ich weiß nicht. Okay.
Ja, gut, lass ich durchgehen.
Ja. Wenn ich einen Tag jemand anderes sein könnte, dann wäre ich am liebsten.
Boah.
Oder Boah. Was würdest du dann machen? Musst du gar nicht einen Namen nennen.
Ja. Was? Okay, dann wäre ich Kinderarzt.
Oh, das finde ich toll.
Ja.
Letztendlich hat man dann doch immer, ich meine, in der Entertainment Industry manchmal schon auch irgendwie das Gefühl, manchmal ist es ja auch gut, was zu machen, was direkt was bringt. Also du bringst ja viel Freude und die Leute lieben
absolut,
es, was du machst und du machst das Leben schöner dadurch. Aber mal so ein direktes Ding zu haben, ne, dass man einfach so einen Erfolg Erfolgserlebnis.
Ja, das ist sofort, da hast du recht. Und das ist natürlich auch so, das war meine Denke, bevor ich Musiker geworden bin, habe ich gesagt, irgendwie so, und Mediziner, da machst du richtig was und so. Aber ich habe gerade so bei schlimmen Zeiten, wenn du so ein 9-11 erlebst, mhm. also jetzt aus der Ferne natürlich, ja. und so, dann sagst du, okay, oh mein Gott, und morgen geht die Welt unter und du kannst nichts. Du kannst kein Brot backen, du kannst keinen Menschen heilen, du kannst gar nichts. Und dann überlege ich mir aber relativ schnell auch, sage, nee, Musik war noch nie oder Entertainment so wichtig wie in schlechten Zeiten.
Stimmt, stimmt.
Also die Leute brauchen uns, wir brauchen die Menschen und das ist schon okay so.
Ja, ja, also bitte bleib dabei. Das letzte Foto, das ich mit meinem Handy gemacht habe, zeigt...
Barbara mit offenem Mund beim Salat essen.
Ja, ich werde häufig beim Essen fotografiert. Allerdings ist es auch ziemlich schwer, mich mal nicht essen zu erwischen. Ich habe geschrieben, eine junge Sängerin in meinem Studio.
Okay.
Hast du gerade eine junge Sängerin around im Studio? Hast du eine gute Stimme am Start?
Around? Es gibt einige, die sind tatsächlich auch auf meinem neuen Album drauf, die hoffentlich morgen die Stars von heute sein werden oder von morgen, glaube ich, auch immer.
Ja.
Und das macht mir auch Spaß. Das ist so ein Goldgräber-Ding, was ich in mir habe. Also auch nach Leuten zu suchen, die nicht bekannt sind und die eventuell irgendwann mal ihr Ding machen.
Mhm. Wenn ich meinem 10-jährigen Ich eine Nachricht...
Was hast du denn geschrieben da bei der Antwort?
Ich habe geschrieben, die junge Sängerin in meinem Studio.
Ja, genau, okay.
Wenn ich meinem 10-jährigen Ich eine Nachricht zurück durch die Zeit schicken könnte, dann wäre meine Botschaft, also wenn du an dich selbst, als du noch ein kleiner 10-Jähriger warst, wenn du ihm was sagen könntest, nochmal deinem Ich, was würdest du ihm sagen?
Trag gefälligst deine Klammer.
Zeig mal her.
Nein, die sind jetzt okay, aber ich habe die auch irgendwann hier, das sind so Veneers-mäßig. Die waren mal gerade und dann habe ich meinen Kieferorthopäden gehasst. Und dann habe ich das irgendwann gelassen und die waren okay. Und dann kam die Weisheitszähne und es hat alles wieder verschoben.
Alles das ganze Riesenverhau vorne rum,
oder wie? Und mein Sohn, der macht das aber wirklich, wirklich toll. Und der hat jetzt schon mit 14 Megazähne. Hat schon so eine lose Klammer gehabt und so.
Und man muss auch sagen, Zähne sind einfach was ganz, ganz Wichtiges.
Ist so, ne?
Ja.
Ist so.
Also wenn bei uns zu Hause diskutiert wird über das Thema Zähneputzen, da habe ich nur einmal bei Google eingegeben, braune Zähne, du, danach gab es nie wieder eine Frage.
Screenshot angucken.
Ja,
so.
Du schaust dir an und jetzt entscheide nochmal selbst. Möchtest du die 2 Minuten einplanen oder lieber nicht? Also ich habe geschrieben, du würdest deinem 10-jährigen Ich sagen, halte nichts für unmöglich.
Sehr schön.
Oder?
Ja.
Weil es ist doch so viel mehr passiert, als du dir vermutlich als 10-Jähriger ausgemalt hast.
Das stimmt, aber trage gefälligst deine Klammer ist so auch nett.
Trage gefälligst deine Klammer ist der sehr viel schönere Schlusssatz für dieses schöne Interview mit dir. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du bei uns warst.
Barbara, vielen Dank für die Einladung.
Eine große Ehre und ich wünsche dir... Was denn? Ach du, um dir jetzt mal ganz ehrlich, schau dich mal an, um dich muss man sich ja keine Sorgen machen.
Ich würde mir noch
machen.
So eine Waffel mit Schokoladen...
Darfst dir noch was einpacken? Gedöns nimm dir mit und hier auch noch so ein paar kleine Schokokügelchen. Das vermischt sich in deiner Hosentasche zu einem wunderbaren, einem wunderbaren Andenken an Barbaradio. Tschüss!
Tschüsschen!
So, das war mein Gespräch mit Musti. Und wer noch mehr auf die Mischung aus Reden und Musik steht, der kommt bei uns voll auf seine Kosten. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Gespräche unter dem Motto mit den Waffeln einer Frau hier zum Anhören. Geht einfach am besten mal alles durch und dann ist der Tag auch schon wieder rum. Wir arbeiten dran, dass es ganz viele neue Podcasts demnächst hier auf der Seite gibt. Und all unsere Gespräche werden als Podcast hier draufgestellt. Und bis dahin hört ihr jetzt einfach mal das, was da ist. Und wir bleiben dran. Ich freue mich. Bis bald.
Mit den Waffeln einer Frau. Der Barbara Schöneberger Podcast.